Gut. Große Stille. Stille ist ja was, was in der Musik eine zentrale Rolle spielt. Also insofern passt das immer gut sozusagen. Die Stille vorm Auftakt, die Stille dazwischen und vor allem danach, wenn was nachklingt. Und die Musik als flüchtigste aller künstlerischen Ausdrucksarten. Also sage ich, ja, wenn ein Klang verklungen ist, ist er verklungen und trotzdem lange nicht verklungen, weil wir tragen ja alle unsere Klänge in uns, die oft jahrelang in uns nachschwingen. Bestimmte Konzertereignisse. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Heute ein überschaubarer Kreis, vielleicht der Kälte geschuldet. Aber wir dürfen nicht vergessen, unsere Abende werden auch heftig nachgehört, weil wir nehmen alles auf. Und da bin ich gleich auf einem Punkt. Wenn Sie dann nachher eine Frage haben, bitte ich Sie, mir ein Zeichen zu geben und auf das Mikrofon zu warten. Denn nicht nur die Antworten sind interessant, sondern vor allem auch die Fragen, die gestellt werden. Für die Menschen, die diesen Abend nachhören wollen, ist sozusagen die Frage auch genauso wichtig wie die Antwort. Der heutige Abend ist ein Titel voller Zahlen, mal 110 Menschen, 9 Konzerte, 66 Flight Cases und 7 Tonnen Gepäck. Was heißt das? Unser Bruckner-Orchester ist wieder auf Tournee. Wird am Sonntag, glaube ich, ist das erste Konzert, Herbert? Sonntag oder Montag?
Nee, wir fliegen am Sonntag. Wir fliegen am Sonntag, wir haben dann einen Tag Akklimation und ausschlafen und an die Zeit gewöhnen. Und Dienstag ist das erste Konzert. Am 31.01. auf Schuberts Geburtstag ist auch der Geburtstag von Philipp Glass.
Und ich dachte, es wäre ganz spannend, sozusagen so eine Tournee auch mal zu thematisieren, nicht nur in künstlerischer Hinsicht, auch ein bisschen zu streifen, was da logistisch notwendig ist, wenn so ein großer Tross sich in Bewegung setzt. Wir werden da auf einiges zu sprechen kommen. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute bei mir da bist, Dr. Herbert Schröder. Herzlich willkommen im Kepler Salon.
Dankeschön.
Wenn wir schon bei der Logistik sind, noch 2-3 Worte zu den rituellen Vorgängen hier im Salon. Das mit dem Mikrofon habe ich schon angesprochen. Wir werden unterstützt, das wollen wir auch bei jedem Salonabend, bei jeder Salonveranstaltung immer wieder erwähnen. Zum einen durch Subventionen von Stadt und Land, durch Sponsoren und ganz wichtig von den Freunden des Kepler Salons und unserem Unterstützungsverein, ich sehe Präsidentin Elfi Schulz, die auch sozusagen gewährleisten, es gibt uns ja sozusagen, ist ein Nachfolgeprojekt der Kulturhauptstadt 2009. Für das sozusagen Thema Nachhaltigkeit sind wir ziemlich gut und letztlich eigentlich schon zuständig, könnte man fast sagen. Kulturhauptstadt Nachhaltigkeit, Kepler Salon ist ja sozusagen eine der wenigen Institutionen, die das überlebt hat. Auch durch Sie, auch durch die Freunde, durch die Unterstützung ideeller und finanzieller Art. Wenn Sie es noch nicht sind, Freundin oder Freund des Kepler Salons, werden Sie es doch mit 25 Euro im Jahr. Die Anmeldeformulare sind hinten im aktuellen Trimesterprogramm. Unterstützen Sie unsere Arbeit wirklich maßgeblich, sozusagen, dass es uns auch weitergibt, nicht nur heuer, sondern auch in den nächsten Jahren. Unsere Bar sozusagen ist auch geöffnet, falls jemand was will, auch zwischendurch gehen Sie oder danach, nach Ende der Veranstaltung, ist die Bar noch einige Zeit offen, auch für informelle Gespräche. Herbert, ich bin ja sozusagen jetzt auch ein bisschen an Bord des Bruckner-Orchesters, was ein bisschen, es wird noch mehr werden, weil ich sozusagen ab der Ära Markus Boschner, die im Herbst beginnt, auch im Leitungsteam sein werde, was ja sozusagen auf deine Vermittlung hin passiert ist, dass ich mit Markus Boschner ins Gespräch gekommen bin und künftig auch sein persönlicher Referent und Leiter der Kommunikation sein werde. Du bist künstlerischer Orchesterdirektor. Vielleicht, dass wir zu dieser Funktion, die du da... Ein Orchester hat einen Dirigent oder eine Dirigentin, das kommt ja auch immer mehr, Gott sei Dank. Du bist auch Stellvertreter des Chefdirigenten, aber du dirigierst nicht. Und trotzdem,
ja, Gott sei Dank. Das wird noch fehlen.
Trotzdem dirigierst du aber sozusagen andere Belange, die... Was macht ein künstlerischer Orchesterdirektor? Das zum einen, und wie wird man, war das sozusagen ein Kindheitstraum von dir, dass du eines Tages künstlerischer Orchesterdirektor sein wirst?
Also fast wäre ich mal ans Dirigieren gekommen. Herr Davis hat mir versprochen vor fast 30 Jahren, dass wenn er mal den Bolero macht, dass ich den dirigieren darf, weil er behauptet, dass es daran nichts zu dirigieren gibt. Man braucht nur einen guten Schlagzeuger und dann läuft der Rest von allein. Und dann hat er ihn neulich gemacht und ich habe ihn nicht dirigiert. Eine große Enttäuschung, aber ich werde es überleben. Also ich brauche nichts zu dirigieren. Ich kann ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin im Rheinland geboren. Ich bin studierter Musikwissenschaftler und hatte ursprünglich vor, eine akademische Karriere zu ergreifen. Nach der Promotion, ich habe übrigens promoviert über Tanz- und Unterhaltungsmusik in der Weimarer Republik und wollte ich eigentlich die wissenschaftliche Laufbahn einschlagen, war wissenschaftlicher Assistent und dann kam plötzlich der Herr Davis und suchte einen persönlichen Referenten. Das war vor fast 30 Jahren. Und da habe ich mich beworben. Ich habe die Stelle bekommen, weil er jemanden suchte, einen Musikwissenschaftler, der auch ein Theater und ein Orchester von innen kannte. Und ich hatte damals schon viele Jahre mein Geld als Opernchorsänger nebenbei verdient. Und deshalb passte ich genau auf dieses Profil. Seitdem sind der Herr Davis und ich im Team unterwegs. Das sind jetzt am 1. November genau 30 Jahre. Und es ist eine tolle Zeit gewesen. Wir machen es in der Regel so, dass ich eine führende Position in dem Orchester habe, wo er Chef ist. Das heißt, ich war mit ihm die ganzen Bonner Jahre zusammen, dann beim Stuttgarter Kammerorchester. Zwischendurch habe ich ein Orchester gemacht, wo er nicht Chef war. Das waren die Bochumer Symphoniker, da war ich Orchesterdirektor. Und von da bin ich 2001 hierher gekommen, bin jetzt 16 Jahre hier. Und fühle mich in Oberösterreich sehr wohl, wohne in St. Martin im Mühlkreis, bin verheiratet. Ich habe Patchwork-Familie, 4 Kinder, 2 Enkelkinder, bin 61 Jahre alt, jetzt wissen Sie alles über mich.
Genau, und, aber wir wissen doch immer nicht genau, was sozusagen ein künstlerischer Orchesterdirektor macht.
Ja. Also wir haben bei uns, die Arbeit ist aufgeteilt im Orchesterbüro zwischen den administrativen Dingen. Dafür ist der Generalsekretär zuständig, der führt den Kalender, der sorgt dafür, dass die Abläufe stimmen, dass immer genügend Musiker am richtigen Platz sind und das Stück spielen können, was nicht immer leicht ist. Dazu gibt es einen Orchesterinspektor, es gibt Mitarbeiter im Büro, ich sehe Isabel Biederleitner, die war das auch lange Jahre, bevor sie uns leider verlassen hat. Und es gibt jemand, der die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht, das ist die Frau Zuckerlass im Moment bei uns, dort sitzt sie zur Rechten. Und es gibt jemand, der sich um die künstlerische Arbeit kümmert, das heißt, der den Kontakt hält zu Veranstaltern, der in der Konzertakquise tätig ist. Das heißt, wir müssen ja Abstecher machen, wir spielen an anderen Orten. Wir haben in Istanbul gespielt, in Paris, in weiß nicht wo alles. Und das ist vornehmlich mein Beruf. Diese Tournee, die wir jetzt machen, ist meine 6. USA-Tournee, die ich vorbereite. Und also 2 mit dem Bonner Orchester, 1 mit dem Stuttgarter Kammerorchester und das 3. mit dem Bruckner Orchester. Und ich kenne halt unsere Partner alle sehr gut. Seit vielen Jahrzehnten arbeite ich zum Beispiel mit der Agentur Columbia Artists zusammen, mit der wir jetzt diese USA-Tournee machen. Der Chef von denen im Tourneewesen ist der große alte Mann der amerikanischen Tourneen, Doug Sheldon, den ich schon ewig kenne. Und es braucht solche Kontakte, um auch dann gute Orte zu bekommen. Weil es macht keinen Sinn, wenn man die Tournee macht und spielt in 15 Vororten. Sondern man muss gute, qualitativ hochstehende Säle haben, in denen man spielt. Und das ist also einmal meine Aufgabe. Zum anderen, da kommt das Musikwissenschaftliche durch. Ich bin natürlich der programmatische Berater, der Dramaturg von Herrn Davis. Und gebe mir große Mühe, mir schöne Programme einfallen zu lassen, die Ihnen allen gefallen, die aber auch interessant sind und unserer Aufgabe entsprechen, weil wir sind nicht dazu da, um nur Mozart und Beethoven zu spielen, sondern wir sollen auch andere interessante Leute spielen, wir sollen auch Zeitgenossen spielen, wir sollen Sachen spielen, die die Menschen nicht so gut kennen. Das ist im Wesentlichen meine Aufgabe und dazu sorge ich dafür, weil diesen persönlichen Referenten, den du jetzt anfängst bei Markus Poschner, den wird man eigentlich nicht los. Man ist der Berater, man ist der Freund, man hört sich die Sorgen an des Dirigenten und man sorgt dafür, dass dieser Mitarbeiter, der ja ein bedeutender ist in der Kultur des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz, dass dieser Mensch, dass dieser Dirigent wirklich gut funktioniert, dass er immer gut eingesetzt ist. Das ist so mein Job.
Vielleicht um kurz auch sozusagen auf das Orchester zu sprechen zu kommen, das im Zentrum steht. Mhm. Die spielen ja jetzt nicht nur Konzerte auf Konzertbühnen, sondern die, eine vornehmliche Aufgabe ist es auch, Oper zu spielen, Operette, Musical zu spielen, mhm, im Spielplan des Landestheaters, im Musiktheater, es ist das Orchester des Landestheaters. Mhm. Das ist schon einmal interessant. Ihr seid jetzt unterwegs für neun Konzerte, 2 Wochen weg. Deswegen hört man aber am Landestheater nicht nur, jetzt kann man nicht nur Ballett mit Musik aus der Konserve hören oder Sprechtheater, sondern dort geht ja der Spielplan weiter. Da spielt ja auch ein Orchester. Wie funktioniert das
dann? Ja, also erstens, wir sind ein ziemlich großes Orchester, Gott sei Dank. Wir sind mit der Eröffnung des Musiktheaters von 110 auf ungefähr 128 Stellen aufgestockt worden, was auch dringend nötig war, weil wir im Musiktheater 170 Vorstellungen spielen. Also neben unseren unglaublich vielen Konzerten, die wir spielen, spielen wir 170 Vorstellungen. Das macht auch mit die Klasse des Orchesters aus. Da kann ich gleich noch was zu sagen, weil ich habe in verschiedenen Orchestern gearbeitet, auch solche, die ein solches Anforderungsprofil nicht haben. Wie das jetzt funktioniert mit USA-Tournee und dem Verbleib hier, ist, dass man das viele Jahre im Voraus plant. Man muss es im Voraus planen und man muss dann den Spielplan zusammen mit der Betriebsdirektorin der Oper so gestalten, dass in den 2 Wochen, die wir nicht da sind...
Oh ja, okay, hören Sie mich jetzt noch besser. Ich habe eigentlich eine saalfüllende Stimme, aber...
Es geht um die Aufnahme auch.
Die Vorstellungen werden dann so angesetzt, dass gerade in der Zeit, wo wir weg sind, in den 16 Tagen nicht die ganz großen Dinge laufen. Also wir spielen in der Zeit natürlich keine Salome, wir spielen keinen Falstaff. Alles, was viel Holz, viel Blechbläser hat, wird nicht gemacht, sondern der Spielplan wird so gestaltet, dass wir Musical spielen, dass wir Don Giovanni spielen, was jetzt gerade am Samstag Premiere hatte, und dass wir Operette spielen. Und das klappt auch wunderbar. Man muss das einfach nur früh genug wissen und früh genug so planen. Und man muss natürlich Substituten dazu engagieren, weil das Orchester eines Don Giovanni und des Musicals muss auch gut bestückt sein. Und deshalb gehen wir mit ungefähr 10 Substituten auf Tournee und weitere 10 Substituten verstärken hier das Orchester. Und so funktioniert das. Und ich wollte noch was sagen zu dem, was ich immer sage, was die Klasse eines solchen Orchesters ausmacht. Ich habe ja bei den Bochumer Symphonikern gearbeitet. Die sind ein reines Symphonieorchester. Die fangen montags an zu proben und dann proben die das und dann spielen die Donnerstag, Freitag ihre Konzerte oder Freitag und Samstag und machen sonst nichts anderes. Die Klasse dieses Orchesters ist, dass die ein Konzert proben, aber am Dienstagabend eine Salome spielen und am Donnerstagabend einen Falstaff und das alles auf extrem hohem Niveau. Das müssen sie erstmal hinkriegen, das müssen sie erstmal von einem Musiker bekommen. Ja. Das ist das, was ich so schätze an dem Orchester.
Du hast es angesprochen, also mittlerweile sind es 128 Mitglieder. Mhm. Es ist somit auch das zweitgrößte Orchester in Österreich. Das ist auch wichtig zu erwähnen, sozusagen, dass man das im Kopf nach dem Wiener Philharmoniker, also dem Orchester der Staatsoper, das zweitgrößte Orchester.
Genau, wir sind genauso groß wie die Wiener Symphoniker. Und das macht uns auch sehr stolz. Es ist so, wenn ich das meinen Kollegen in Deutschland erzähle, dass wir hier aufgestockt worden sind, dann schütteln die alle mit dem Kopf. Das gibt's ja nirgendwo. Das gibt's in Oberösterreich, aber das gibt's sonst nirgends. Und das macht auch ein gutes Gefühl. Das ist auch für uns alle, auch für die Orchestermusiker, ein Lob für die Arbeit, die wir hier tun und ein Ansporn.
Prinzipiell die Frage, warum geht man denn eigentlich auf Tournee? Du hast angesprochen, sind lebenslange Vorlaufzeiten. Ich weiß nicht, seit wann wisst ihr, dass ihr jetzt am Sonntag aufbrechen werdet? Das sind 3-4 Jahre zuvor, oder?
Ja, ich denke mal, die Tournee haben wir vor ungefähr 4 Jahren begonnen. Und man beginnt dann mit, es geht erst so um eine ganz grobe Planung, weil man will ja früh genug dem Theater sagen, aber auf der anderen Seite muss einem die Agentur Columbia Artists in New York, der Doug Sheldon, der muss einem auch sagen, in der und der Zeit sind so und so viele Orchester unterwegs, da ist schlecht und hier ist gut. Und so kommt man dann irgendwann auf den Termin. In dem Fall war es etwas anders. Es war relativ früh bekannt, dass wir diese Tournee machen, auch um Philipp Glass und seinen 80. Geburtstag zu feiern. Philipp Glass, mit dem uns eine sehr intensive Arbeitsbeziehung verbindet. Und das haben wir nicht aus Gründen gemacht, weil wir den Philipp Glass so wahnsinnig gerne mögen, was wir tun. Aber es bot uns die einmalige Chance, die Orchester wie unsere eigentlich fast nie bekommen, in Carnegie Hall aufzutreten. In Carnegie Hall bin ich, das ist meine 6. Tournee, habe ich schon gesagt, bin ich vor 27 Jahren das letzte Mal reingekommen. Mit dem Bonner Orchester, danach nie mehr. Die nehmen nicht jeden. Ne? Und bei der ersten Tournee haben wir in Avery Fisher Hall gespielt, die auch eine sehr schöne ist, die Heimat von New York Philharmonic. Aber Carnegie Hall, das ist schon was Besonderes. Und da freuen wir uns halt sehr. Und das hat mit diesem Geburtstag, in Kombination mit diesem Geburtstag geklappt.
Man könnte ja auch annehmen, dass sozusagen zum 80. Geburtstag des großen amerikanischen Komponisten Philipp Glass, es gibt ja dort auch sehr gute Orchester,
ja,
aber dass ausgerechnet, dass dem Bruckner Orchester zuteil wird, heißt ja was.
Ja, also erstmal heißt es das, was fürs Bruckner Orchester, das hat der Philipp ja auch sehr nett gesagt auf der letzten Pressekonferenz, die wir hier sagen, dass er eigentlich kein Orchester kennt, das seine Musik inzwischen so spielt, wie wir das spielen. Und natürlich ist die enge Verbindung von Dennis Russell Davis und Philipp Glass ein weiteres schlagendes Argument dafür gewesen, das so zu machen, wie wir es jetzt tun. Warum geht man auf Tournee? Ja, man geht natürlich auf Tournee, um als Kulturbotschafter für das Land Oberösterreich tätig zu sein. Das ist das eine. Und das andere, und das ist nicht minder wichtig, ist, dass es für die Musiker halt einfach eine extreme Herausforderung ist, wie wir es zum Beispiel auch mit unserer Reihe im Wiener Musikverein haben, dass man sich auf diesen Podien bewährt. Man weiß, auf diesen Podien, in denen wir spielen, zum Beispiel im Harris Theater in Chicago, da spielen die großen Orchester dieser Welt. Und man stellt sich diesem Vergleich. Und man kann es fast fühlen, wenn man dabei ist, wie das Orchester unter diesem Druck, unter der Anspannung und unter der Freude, das tun zu können, wie es wächst. Und das habe ich in den letzten 15 Jahren auch gemerkt, dass das Orchester daran nicht nur Freude hat, sondern einfach daran künstlerisches Profil gewinnt.
Das heißt, Tourneen sind einfach sehr wichtig für ein qualitatives Wachstum eines Kleinkörpers,
ja,
auch sozusagen.
Ja. Ja.
Sich draußen losgelöst vom Alltag, genau, in anderen Räumen, die nicht vertraut sind, ja, beweisen zu müssen auch, ne,
und sagen wir mal, zu wachsen. Sagen wir mal, nur die zweite Station, wo wir jetzt sind, nachdem wir in New York gespielt haben, fliegen wir nach North Carolina. Da ist die University of Northern Carolina in Chapel Hill, ein Riesensaal. Wir haben bei der letzten Tour da auch schon gespielt. Da sitzen wahrscheinlich mehr Nobelpreisträger im Saal, als ich kenne. Es ist eine wunderbare Lokalität da. Aber, ich habe das mal nachgeschaut, die machen pro Saison, haben die 4 Konzerte mit Sinfonieorchestern. Das eine war in der Saison das chinesische Nationalorchester, dann San Francisco Symphony mit Michael Tilson Thomas, die Wiener Philharmoniker und wir. Ja, das heißt, da muss man schon verdammt auf der Stuhlkante sitzen, da muss man schon verdammt gut spielen, damit die nicht nach Hause gehen und sagen, na, das war eine Truppe, ne? Die brauchen auch nicht wiederkommen. Ne? Aber wir kommen das zweite Mal da wieder. Auch da, den Veranstalter kenne ich seit vielen Jahrzehnten. Das ist der Emil Kang, ein koreanischer Amerikaner, der früher beim American Composers Orchestra in New York gearbeitet hat und der ein treuer Freund des Orchesters ist und es sehr schätzt und auch vor allem Davis sehr schätzt.
Vielleicht in welchen Orten und welchen Sälen werdet ihr noch spielen jetzt auf der Tournee?
Sind ja, das müsste ich jetzt dann alles vorlesen. Ja. Das ist jetzt nicht so. Wir sind sehr viel in Universitäten.
Das hat auch damit zu tun, weil die Universitäten in den USA die sind, die wirklich das Geld für sowas noch haben.
Haben wir die hier drin stehen? Sind das die, sozusagen, die auch Konzertveranstalterfunktionen, wie es bei uns gibt, wahrnehmen?
Ja, genau, genau. Es ist natürlich so, dass wenn wir, wie heißt N. Arbor, die Universität? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Es ist so, dass diese Universitäten in den Gegenden, wo sie sind, einfach die kulturellen Oberzentren sind. Es gibt dort sonst nichts. Ja, und deshalb sind die wie ein Magnet für alle diese. Sie haben nicht nur die finanziellen Möglichkeiten, so Orchester zu engagieren, sondern die haben auch ein Publikum dafür.
Du hast sozusagen deine Dramaturgenfunktion auch angesprochen, sozusagen. Da auch die Frage, mit welchem Programm macht man sich dann auf den Weg? Wie gestaltet sich so ein Programm? Ist das sozusagen, was Dennis Russell Davis sich wünscht, was du dir ausdenkst? Oder sind da auch Wünsche, natürlich in dem Fall mit Philipp Glas ist es klar, in der Carnegie Hall, Wünsche von Veranstaltungen, sagt ja, Bruckner, Hester, würde ich gern mit Bruckner hören? Oder?
Im Prinzip sind das so zwei, drei große Themen gewesen. Und es sind auch immer wieder die gleichen Mächte, die an einem zerren, die dafür sorgen, dass man das spielt, was man spielt. Natürlich, der Anfang ist ganz klar, war Philipp Glass. Und mit dem Philipp Glass-Ehrung, der 80. Geburtstag, der ist ja mit dem 31.01. nicht gegessen, sondern das geht weiter. Das heißt, wir haben mehrere Orte gehabt, die gesagt haben, der 80. Geburtstag ist uns so wichtig, wir wollen auch entweder ein Stück von Philipp Glass im Programm haben, deshalb spielen wir die 11. Symphonie, die wir in Carnegie Hall uraufführen, die spielen wir mehrfach. Und das war die eine Bewegung, zum Beispiel in Chapel Hill, also in University of Northern Carolina, spielen wir wieder ein reines Philipp Glass Programm, weil die machen eine ganze Woche nur zum Thema Philipp Glass. Ja? Und es ist halt einfach der größte lebende Komponist der Vereinigten Staaten. Es ist schon eine dicke Nummer. Und ja, jetzt geht es weiter. Philipp Glass wünschte sich für sein Konzert in Carnegie Hall dieses Stück von sich selbst. Das heißt Ife, Three Yoruba Songs. Yoruba ist eine westafrikanische Sprache. Und er hat diese Stücke geschrieben für eine Frau, die eigentlich nicht aus dem klassischen Bereich kommt, sondern aus der Weltmusik, Angélique Kidjo, die Westafrikanerin ist. Und das Stück haben wir dann für ihn da reingenommen, aber dann haben direkt danach noch mehrere Veranstalter auch den Finger gehoben und haben gesagt, das ist doch mal interessant, die Kidjo, die kennen wir in anderen Zusammenhängen, auch wenn die jetzt Philipp Glass singt, die hätten wir auch gerne. Das heißt, das spielen wir noch zweimal. Und da ist uns ein Zufall zu Hilfe gekommen, der Monat Februar 2017 ist der Black History Month in den Vereinigten Staaten. Das heißt, einige Veranstalter waren ganz dezidiert daran interessiert, ein solches sogenanntes, nennen wir es schwarzes Programm, zu bekommen. Und dann setzt der Dramaturg ein und muss sich den Kopf zerbrechen, was man da spielt. Und dann haben wir eine schöne Lösung gefunden. Wir spielen von Gershwin die Porgy and Bess Suite dazu. Dann spielen wir ein Stück eines schwarzen Komponisten von Duke Ellington. Ich sage immer Duke und Herr Davis sagt immer Duke. Duke, ich weiß gar nicht, was richtig ist, aber es ist wahrscheinlich beides richtig. Duke Ellington, Black, Brown and Beige, das einzige große Orchesterstück, das er geschrieben hat. Dann dieses Ife und dann war noch etwas zu füllen. Und da hatte ich sag's ja nicht gerne, aber ich hatte die Idee. Alexander Zemlinski hat mal symphonische Gesänge geschrieben für Bariton und großes Orchester. Und er hatte in Wien ein Buch gefunden, das ist in Wien rausgekommen, deutschsprachig, mit Gedichten afroamerikanischer Lyriker aus den USA. Und das trägt einen Titel, der wäre heute, weil politisch unkorrekt, überhaupt nicht zu veröffentlichen, Afrika singt. Das ist der Name dieser jetzt 100 Jahre alten Gedichtsammlung gewesen. Und daraus hat er diese symphonischen Gesänge gemacht, sodass wir da ein sehr komplexes Programm mit dem westafrikanischen Liedern mit Angélique Kidjo und Philipp Glass hatten. Wir hatten Gershwin, den Blick eines Weißen auf schwarze Musik. Wir haben Duke Ellington, den umgekehrten Weg. Und wir hatten diesen Zemlinski, der Gedichte schwarzer Amerikaner vertont. Und das Programm ist gut angekommen, das haben wir mehrfach verkauft. Und ja, da hatten wir also diese zwei Punkte schon zusammen. Und der Rest ist halt, vieles kommt auch zustande, weil der Veranstalter sich das wünscht. Zum Beispiel die Schumann-Symphonie, die Frühlingssymphonie von Schumann. Das war einfach der Wunsch eines Veranstalters. Und darauf sind noch mehrere aufgesprungen. Ja, also so kommt sowas zustande. Ich kann mich erinnern, in 1990, wir waren auch zuständig damals für die Beethoven-Feste. Im Beethoven-Fest 89 ist es gelungen, ein reines Beethoven-Fest zu machen. Es wurde nur Beethoven gespielt. Ich habe das nie wieder erlebt. Es hat einfach alles funktioniert. Wir hatten alle Symphonien, alle Klavierkonzerte, das Violinkonzert, die Violinserenaden, alle Streichquartette. Ein Fest, ja. So wie man sich das wünscht. Übrigens dreimal die Wiener Philharmoniker mit Leonard Bernstein in dem Fest. Ich werde das nie vergessen. Und 3 Jahre später kam dann, wir konnten das Gewandhausorchester kriegen, aber die sagten, wir spielen aber nur Mahler in der Zeit. Ja, und dann beißt man sich auf die Zunge und sagt, okay, dann Mahler. Und sowas gibt's halt. Ab und zu muss man einen Kompromiss eingehen, aber in der Tournee haben wir eigentlich unseren programmatischen Faden sehr gut so durchgehalten, wie wir uns das gedacht hatten.
Die Zahlen sozusagen, ich habe den Titel dieses Abends, weist auch darauf hin, dass das natürlich ein unglaublich logistischer Aufwand ist. Du könntest eigentlich mal kurz erzählen, wie so in der Botschaft, also jeder, der mitfährt, muss sich ja nach Wien in die amerikanische Botschaft begeben, um überhaupt ein Visum zu erhalten. Ja. Und dann ist es ja, das muss ja ein Arbeitsvisum sein, weil es wird ja dort gearbeitet, klarerweise. Das alleine ist ja schon nicht unkompliziert. Wenn man sozusagen 110 Menschen auch vorweg einmal nach Wien zeitgerecht bringen muss, dass sie überhaupt einreisen dürfen.
Dass die dann in dem Moment gerade keinen Dienst haben. Ne? Und also dieses Verfahren ist einfach hanebüchen. Und ich weiß nicht, wie lange das die Orchester noch durchhalten werden, sich diesen Prozessen zu stellen. In der Tat mussten wir mit 4 Bussen, also jeweils ein Viertel der Tourneemannschaft, nach Wien fahren. Natürlich vorher muss man endlos, eine Stunde lang füllt man an diesem Visa-Antrag aus. Eine Stunde. Und dann ist man da und dann gibt man das ab und das ist alles schon eingereicht. Gott sei Dank hat das unsere Verwaltung perfekt gemacht. Und man sitzt dann da und dann hat man das abgegeben und dann wartet man auf das Gespräch, das man hat. Man hat ein Gespräch. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das ist das zweite Mal, dass ich das mitgemacht habe, es ist diesen Mitarbeitern des Konsulats inzwischen selbst so unangenehm, so peinlich, dass die ihre Witze darüber machen. Man kommt dahin, ja, Sie sind Herbert Schröder, ja, ich bin Herbert Schröder und Sie arbeiten in Linz. Ja, das war's. Das war die Befragung. Oder er sagt, Sie spielen ein Instrument. Ja. Ah, da schwindet er nicht. Ja, gut, das war's. Und das ist einfach, da gehen 7 Stunden bei drauf. Weil wir müssen alle drauf warten, bis die 25 alle durch sind, mit diesen 2-mal da an den Schalter kommen. Man muss in diese Wohnung, wo die das machen, da muss man erst mal rein. Das ist schlimmer, die Einlasskontrolle, als am Flughafen. Ja, man muss alles ablegen, Schuhe aus und Gürtel aus und also. Es ist ein Hochsicherheitstrakt. Wir hatten bei der letzten Tournee hatten wir gehofft, Kinder, dann packt doch einen Laptop ein, dann kommt ihr zu uns, dann holen wir alle Musiker ran. Dann ist das ein Vormittag, ist das gegessen. Das sind natürlich alles Hochsicherheitsleitungen und keine Chance. Und dazu kommt halt jetzt seit neuestem dieses Artenschutzabkommen, das CITES. Und das hat uns wirklich den letzten Nerv geklaut. Es geht darum, dass wenn einer eine schöne alte Geige hat aus dem 18. Jahrhundert und da ist irgendwie Schildpatt eingebaut oder weiß nicht was, es gibt fast nichts, was nicht geschützt ist. Es sind, glaube ich, dieses Artenschutzabkommen umfasst 3700 Hölzer, Tiere, Opossumfell, weiß der Geier, weiß alles. Und natürlich haben viele von uns schöne alte Bögen, teure alte Bögen, das zahlt ihnen ja niemand. Wir haben extrem viele Instrumente im Orchester, die privat angeschafft sind, die alle 6-stellige Summen kosten. Ja, die bringen die zu ihrem Dienst mit, um ihre Arbeit zu tun. Das Müssen die nicht. Ja, aber jetzt haben die so ein Instrument und dann muss man Bescheinigungen machen lassen vom Geigenbauer, dass die, alle diese Teile schon mal drin waren. Und es ist ja so, dieses CITES-Abkommen ist ja eigentlich nicht dafür da, um Orchestermusiker und Orchester zu quälen. Ja, es ist eigentlich gemacht worden, um den Handel mit diesen Dingern einzustellen. Ja, und wir handeln ja nicht. Es würde eigentlich reichen, man macht eine Bescheinigung, wo drauf steht, eine, früher hieß es mal Nämlichkeitsbescheinigung, wo man sagt, diese Geige, die nämliche Geige ist die nämliche. Ja, mit der reise ich jetzt ein und wenn ich wieder ausreise, gibt's ein Foto, dann macht der Kuchen, dann ist sie wieder raus. Aber das war ein großer Aufwand und ich frage auch Herrn Davies ab und zu so privat, was sie sich dabei denken, die Amerikaner, aber es ist das einzige Land, das das so macht, dass das CITES-Abkommen so hart auslegt. Und er hat auch keine Erklärung, ob es letztlich eine protektionistische Maßnahme ist, um den Markt auch von America First nur noch von amerikanischen Orchestern bespielen zu lassen. Das wird die Zukunft weisen.
Wenn Menschen reisen, ist das natürlich schon ein großer Aufwand. Du hast die Instrumente angesprochen, die können ja nicht einfach unten rein, brauchen gewisse klimatische Bedingungen. Da ist ja auch vieles vorweg zu planen, nicht?
Wir fahren durch viele Klimazonen. Und natürlich sind diese ganzen LKWs, in denen das transportiert wird, sind alle temperiert. Weil wir kommen an in New York, da ist es ziemlich kalt, da ist es wahrscheinlich so wie jetzt. Und dann gehen wir in den Raum Chicago, da sind minus 15 Grad oder minus 18 Grad und von da aus fliegen wir nach Kalifornien, da sind dann 17 Grad plus. Das heißt, die Instrumente müssen schon temperiert befördert werden, sonst gehen die einfach kaputt.
Mhm. Ja. Durch die Klimawechsel.
Mhm. Ja, ja. Das hält ja niemand aus, das hält ja der Mensch kaum aus.
Mhm. Und dann auch sozusagen der versicherungstechnische Aufwand, sozusagen, wenn du sagst, sechsstellig, das ist ja auch zu bedenken, oder?
Ja.
Da kommen ja immense Summen zusammen.
Da kommen immense Summen zusammen, aber die sind bei uns ganzjährig versichert, die Instrumente. Okay. Ich hatte in meinem Stuttgarter Job, das Stuttgarter Kammerorchester ist in einem Land zu Hause, das sehr viel Geld hat. Baden-Württemberg ist ein reiches Bundesland und die Landesbank Baden-Württemberg kaufte sehr teure Instrumente. Ich habe nie wieder in einem Orchester gespielt, wo der Stimmführer der zweiten Geigen eine Stradivari spielte. Ja, und der Stimmführer und der Konzertmeister der ersten spielte eine Guarneri. Ja, und die gehörten alle der Landesbank Baden-Württemberg. Da haben wir uns sehr darüber gefreut, das macht einen edlen Klang, aber die Landesbank ist ja geschickt. Die Instrumente gewinnen an Wert, wenn sie gespielt werden und sie müssen gespielt werden, aber ich musste sie versichern. Ja, und das ist kein Spaß, ja, weil die sind sehr teuer und die Prämien hoch.
Du hast das schon angesprochen, das heißt, es damit auch ein Botschafter für das Land Oberösterreich, für Österreich. Das wird dort auch wahrgenommen, sozusagen, dass das Orchester hier aus mitten aus Europa, aus Oberösterreich kommt, sozusagen. Das ist ich meine, Kultur, da könnten wir jetzt lang philosophieren, stiftet ja letztlich maßgeblich auch unsere Identität, wer wir sind.
Ja.
Und mit dieser Identität geht man dann auch auf Tour und die klingt dann dort auch.
Ja, nicht? Ja. Es ist, das merke ich immer wieder, egal wo wir sind, auch jetzt auf der Großbritannien-Tournee. Österreich ist ein Land der Kultur, ist ein Land vor allem der Musik. Es wird vor allem als Musikland wahrgenommen. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance. Wir haben keine Bodenschätze, wir haben relativ wenig Schwerindustrie hier, wir haben noch nicht mal einen Hafen, einen Überseehafen, aber wir haben Musik. Und das ist, ich habe neulich was ganz Berührendes gelesen, in der Kulturrevolution wurden in China ja viele Musiker verhaftet und ein zum Tode verurteilter Dirigent hat in seiner Zelle seinem Mitkollegen gesagt, wenn du hier rauskommst, fahre nach Wien und lege ein Strauß Blumen am Grab von Beethoven nieder. Weil Österreich ist das Land der Musik. Ich fand das sehr bewegend. Ich kann mit sowas was anfangen.
Ihre Fragen, dass wir öffnen.
Ja, ich habe keine Fragen, vielleicht eine, ein paar Bemerkungen, weil Sie Duke Ellington erwähnt haben. Da hatte ich ein lustiges Erlebnis. Ich war in New York, habe in einem Hotel, wo ich schon früher war, in der 34. Straße übernachtet und am Abend den Portier gebeten, er möge mir ein Taxi, ein Yellow Cab, organisieren, weil ich zum Duke Ellington Home, das in der 130. ist, fahren wollte. Er hat gesagt, no mister, no taxi will go there. Ich bin also dann mit der U-Bahn gefahren, dort ausgestiegen, lauter Schwarze, relativ bedrohlich. Und als ich einen fragte, Duke Ellington Home, hat er mich gepackt, war ganz begeistert, ist mit mir hingegangen und hat mich dann mit einem Auto eines anderen Kollegen ins Hotel zurückgebracht. Also Duke Ellington ist was. Das Zweite, mein jüngster Sohn hat 5 Jahre in Amerika studiert, an der Harvard-Uni, seinen PhD gemacht. Und da muss man einmal sagen, Harvard liegt nicht in Boston, sondern in Cambridge. Das ist eine Doppelstadt, dazwischen ist der Charles River. Aber bei dieser Gelegenheit konnte ich das Boston Symphony Orchester hören und die behaupten von sich, sie seien das weltbeste Orchester.
Ja, da gibt es viele, ja. Also,
naja, und das Dritte zu unserem bewunderten Dennis Russell Davies, der müsste lernen, vielleicht hat er es schon gelernt, dass er mit seiner Musik nicht die Sänger niederhaut. Ich habe vor Jahren noch im alten Musiktheater, also an der Promenade, die Meistersinger gehört mit ihm. Da konnte man sehen, wie die Sänger den Mund bewegen, aber kaum hören, weil er so wahnsinnig laut dirigiert.
Das liegt wahrscheinlich auch im Haus, ne?
Ja, es sind so viele tausend Sachen spielen da rein. Manchmal ist auch einfach die Musik laut. Aber wo wir schon beim Anekdoten erzählen sind, da habe ich gerade noch eine dazwischen, bevor Sie ran sind. Wir haben uns natürlich auch immer große Mühe gegeben, diese Tourneen gut zu verhandeln bei Columbia Artist. Und sind auch sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist im Laufe dieser Jahre, die wir jetzt dort arbeiten. Wir haben unsere Konzerterlöse, also das, was wir pro Konzert bekommen, verdreifacht. Ich erinnere mich aber noch sehr gerne an unsere erste Tournee, die wir mit dem Bruckner Orchester dort gemacht haben. Ich bin mit Thomas Königsdorfer nach New York geflogen. Wir haben uns in die Höhle des Löwen begeben, zu Doug Sheldon, diesem König der Tourneen. Und wir hatten uns alle möglichen Punkte vorgenommen, die wir bei ihm verhandeln wollten. Und es ist auch fast alles gelungen. Und dann kamen wir am Schluss zu einem Punkt, der war uns wichtig. Und wir hatten uns sehr lange die Argumente zurechtgelegt. Und Thomas Königsdorfer und ich, wir reden und reden und reden. Und dann sind wir fertig. Und Doug Sheldon hat sich das seelenruhig angehört und sagt dann nur, forget it. Und damit war die Diskussion über den Punkt beendet. Bitte.
Wie attraktiv ist es für die Musiker, an dieser Tournee teilzunehmen? Oder anders gesagt, war es schwierig oder leicht, die Teilnehmer auszuwählen bei den Musikern?
Es ist eigentlich immer leicht. Es wollen immer mehr mitfahren, als mitfahren können. Ja, also das ist kein Problem. Es ist immer die gleiche Klientel, denen es schwerfällt. Das sind die mit den Kindern. Ich weiß, ich habe auch einmal eine Tournee gemacht mit dem Bonner Orchester und das war 4 Wochen. Und da haben dann auch, also USA, und da kommen dann auch am Schluss Musiker und sagen, Herr Schröder, das ist einfach zu lang. 4 Wochen von zu Hause weg, meine Kinder ja vergessen, wer ich bin. Ja, und da haben sie auch eigentlich recht. Auf der anderen Seite, ich kenne Orchester wie die Münchner Symphoniker, die fahren 6-7 Wochen durch die USA. Okay, aber das ist halt wirklich, ich habe noch nie gehört, dass wir ein Problem hätten. Es gibt ein paar klassische Leute, ich kann einen Schlagzeuger, den kann ich ins Gesicht sagen, ich sage, der fährt nicht mit. Der fährt auch nicht mit. Der macht es nicht bösartig, der ist einfach lieber in Österreich.
Ich habe vorweg eine wirtschaftliche Frage. Wenn Sie eingeladen werden, Wird das komplett finanziert vom Einlader oder wie schaut das finanziell aus?
Nein, es muss natürlich, es braucht einen Zuschuss des Landes Oberösterreich, ja, jedes Jahr. Ja, und deshalb habe ich das erwähnt mit der Verdreifachung unserer Konzerterlöse. Es ist uns gelungen, diesen Zuschuss genauso hoch zu halten wie 2009. Und das sind inzwischen 8 Jahre ins Land gegangen mit vielen Preissteigerungen in Hotels, in Flügen und allem. Und das hat uns schon sehr zufrieden gemacht. Aber es braucht diesen Zuschuss, sonst geht's nicht. Den brauchen alle Orchester. Niemand kann so eine Reise kostendeckend machen.
Dann habe ich noch eine Frage bezüglich des Publikums. Reagiert das Publikum in Amerika anders?
Oder? Völlig anders. Völlig anders. Ich habe jetzt so viele verschiedene, ich weiß die Mehrzahl von Publika, hört sich sehr gut an. Bei den Chinesen, da wird ständig das Handy gezückt, das ist entsetzlich. Es gibt Leute im Saal in Peking und in Shanghai, die nur mit so Laserpointern rumläufen und jedem, der sein Handy gezückt hat, kommt der Laserpointer und dann weiß er, ich bin erwischt, dann muss es wieder hinlegen. Und in den USA ist der Applaus herzlich, aber kurz. Immer. Also irgendwas, das länger geklatscht wird als 1,5 Minuten, ist die absolute Ausnahme. Dafür stehen die sofort alle auf. Es gibt sofort Standing Ovation. Ja, wenn man das nicht hat, dann war das Konzert nichts. Ja, also die fangen an zu klatschen, nach 5 Sekunden stehen alle und nach 1 Minute gehen alle nach Hause. Wir haben Draufgaben mit. Ja, wir spielen natürlich immer das, was man... wir haben eigentlich 2 klassische Draufgaben. Das eine ist natürlich die schöne blaue Donau. Ja, und die wird auch gern genommen, obwohl sie für eine Draufgabe eigentlich jetzt... als Dramaturgespräch, sie ist ein bisschen lang. Aber ansonsten haben wir eine, wenn man am Schluss ein Stück macht, das einen bombastischen Schluss hat, dann sagt Davis immer zu mir, was soll man danach noch spielen? Was soll man nach einer Schostakowitsch-Symphonie noch an Zugabe spielen? Und deshalb nehmen wir sehr oft Stücke, die sich selbst sehr zurücknehmen. Also an absoluten Kontrast, wir spielen immer eine Ballettmusik von Schubert aus Rosamunde. Das ist wunderfein zu spielen, das muss ein Orchester erstmal so schön hinkriegen, aber es ist ein totaler Kontrast und es wird dann auch so genommen.
Und sind die Karten teuer?
Also die Karten sind teuer, ja.
Kann sich das... ein normales Publikum nicht leisten?
Ich denke schon, doch. Also das wird einfach, das wird investiert, weil schauen Sie, in was ich sagte, in North Carolina, in Chapel Hill, da gastieren 4 Orchester, wie ich Ihnen sagte, in einem Jahr. Ja. Und wenn Sie dann die Chance haben, zu einem Orchester zu gehen und es kommt nur 4-mal im Jahr eines, dann zahlen Sie auch für die Karte. Na? Hier haben Sie natürlich nicht nur im Brucknerhaus eine schöne Auswahl, sie haben nicht nur ein schönes Theater vor der Tür, das haben die in Chapel Hill gar nicht. Die haben kein Opernhaus. Ja. Und sie haben hier ein Theater und sie haben in 1,5 Zugstunden alles, was der Herr sich wünscht. Ja. Ja. Zu beiden Seiten, das ist schon hier ganz besonders. Ich bin groß geworden in Düsseldorf. Wenn ich das jemand in den USA erzählt habe, dass ich innerhalb von 1 Autostunde war ich in 11 Opernhäusern, die ganzjährig spielen. 11. Das gibt's nirgendwo auf der Welt. Das ist einfach dieses Mitteleuropa und deshalb, das lasse ich mir auch nicht kaputt machen. Das ist eine einzigartige, gewachsene Kultur, die wir hier haben in den Städten, in den Ländern. Das sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und vor allem nichts zumachen. Wenn einmal was zu ist, es macht nie wieder auf. Mhm. Ja, ich wünsche viel Spaß. Es ist, ich möchte auch gerne mal hin, ich kriege keine Karte. Es ist ein bisschen kompliziert, da die erste Kritik, die erschien, war ja in der Welt von Manuel Bruck, von dem Chefkritiker der Welt. Wir haben in Deutschland 3 überregionale Zeitungen, die Welt, die Süddeutsche und die FAZ. Und der Bruck schrieb einen Verriss über die Akustik. Und da habe ich gedacht, na, das ist wieder, der Bruck hat immer schlechte Laune.
ja, es war wieder so ein Ausfluss schlechter Laune von Herrn Bruck. Aber dann kamen am Tag drauf die beiden anderen Großkritiker, auch der Brembeck von der Süddeutschen und die FAZ, die haben auch beide schlecht geschrieben über die Akustik. Es ist halt, ich bin ja nicht dafür, solche Säle zu bauen. Diese Weinberg heißen die, ne? Wo dies wie so Weinberg angeordnet ist. Und der Bruck hat es denen prophezeit. Er hat gesagt, ihr kriegt eine Phase wie in der Berliner Philharmonie, wo ihr 10 Jahre lang an der Akustik rumbastelt. Mit Akustiksegeln und sonst was. Ich sage immer, baut Kisten. Baut Schuhkartons. Baut diese Säle wie der Wiener Musikvereinssaal. Der klingt bombastisch. Und ganz viele haben diese Lektion auch gelernt. Es sind ja in dem Jahr in Deutschland noch 2 Säle aufgemacht worden. Der neue Konzertsaal der Bochumer Symphoniker. Und die Mercator-Halle in Duisburg ist auch neu aufgebaut worden. Es sind beide Schuhkartons. Und die klingen toll. Man muss gar nichts machen. Na? Das ist toll, wenn man da so in diesen Weinberg sitzt. Aber die sagen alle, wenn sie hinter den Kontrabässen sitzen in einem dieser Weinberge, dann hören sie die auch nicht. Ja, und da ist mir dann das Ticket dann doch zu teuer. Ne? Ja.
Ja, mich würde interessieren, wer begleitet Sie aus? Weiß ich, Tourismus, Politik etc. oder vom Landestheater?
Vom Landestheater niemand, weil das ist ein Schuh, den die sich nicht anziehen. Also das ist eine Sache des Orchesters. Wir sind ja eine eigenständige Institution. Der Intendant wollte mitkommen, kann aber jetzt aus verschiedenen Gründen nicht mitkommen. Es begleitet uns in diesem Fall eine Delegation aus Tourismus und Medizin, ne, Wirtschaft und Medizin, die mit dem Landeshauptmann aber nur den allerersten Teil mitmachen und gleichzeitig sich Medizineinrichtungen in New York anschauen.
Und wer finanziert die Reise von den Leuten?
Ja, das habe ich keine Ahnung.
Frage, die mich interessiert.
Ja, aber
weil also ich meine, das ist nicht aus der eigenen Tasche.
Läuft nicht über meinen Etat. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass der Landeshauptmann dafür einen Reiseetat hat.
Interessant.
Aber weil wir zuerst schon das ist sozusagen Rankings angesprochen mit diesen weltbesten Orchestern. Das ist ja sozusagen, da gibt es, wie du gesagt hast, einige Weltbeste. Mhm. Und, ihr habt euch in den USA sozusagen schon einen Namen gemacht, weil du sagst, dadurch erlöst man auch mehr. Sozusagen. Mhm. Es gibt ja schon irgendeine Art von Rankings und Ruf, sozusagen eine Reputation. Mhm. Die hat sich sozusagen durch die Tourneetätigkeit schon erhöht, dass man heute sagt, im Bruckner Orchester zahlt man einfach auch mehr, weil das hat ja eine Reputation.
Ja. Also einmal, das ist das mit den Erlösen. Das ist natürlich immer eine erfreuliche Sache. Ja. Und das andere ist natürlich die Säle, in die man kommt. Und wir spielen jetzt, und darauf sind wir auch stolz, in den Sälen, in denen die Wiener Symphoniker spielen. Und das war vor 15 Jahren nicht so. Mhm. Ja. Und hat einfach, es ist für ein Landesorchester ist das ein ganz großer Schritt nach vorne. Also das wird das Orchester in Innsbruck nicht machen. Ich habe nichts gegen die Kollegen, aber das haben wir uns wirklich mühsam und sauer erarbeitet.
Dann möchte ich noch sozusagen, wir haben schon über die Rituale im Konzertbetrieb, die kulturell sehr unterschiedlich sind. Bei uns ist ja sozusagen ausverhandelt, dass die Stille zwischen den Sätzen gibt. Das war nicht immer so, das war in Wien vor 120 Jahren, ich weiß, ihr habt vor einiger Zeit ein Hans-Lick-Zitat gelesen, der sich beklagt, dass im Londoner Konzertbetrieb so kühl zugeht, weil bei einer gelungenen Phrase murmelt niemand zustimmend, also fast wie in der Oper. Das ist sozusagen Verhältnisse, wie wir sie zum Teil von der Oper kennen, waren früher auch im Konzert. Und diese Stille zwischen den Sätzen war nicht selbstverständlich. Das hat sich ja sozusagen erst eingeschlichen.
Ja.
Soweit ich mich erinnere, in Amerika ist es durchaus üblich, auch, dass man zwischen den Sätzen applaudiert.
Also nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Nein, das ist so. Das sind so Ausrutscher, die passieren ja hier auch mal, aber das kenne ich eigentlich nicht.
Aha. Ist es ein Ausrutscher? Da sind wir beim Konzertritual. Ist es ein Ausrutscher? Oder soll man heute das Konzertpublikum wieder befeuern? Geben Sie Ihren Emotionen Lauf?
Also, ich hätte nichts dagegen. Ich habe es selbst auch schon gemacht. Und es ist mir einfach passiert. Das ist viele Jahrzehnte her.
Vor Begeisterung.
Tetzlaff, der Geiger, spielte zum ersten Mal in Bonn, da war der 16 oder so, spielte Beethoven Violinkonzert. Und der erste Akt, der erste Satz hört sich ja am Schluss so an, als wäre Schluss. Und ich habe einfach in frenetischen Applaus abgeworfen. Ich war nicht alleine. Es war natürlich ein Lapsus, aber ich habe das gern gemacht. Der war einfach, man merkte schon das, was der Junge für ein Potenzial hat. Ne?
Mich würde noch interessieren, jetzt nach dem Freitag, sage ich mal, nach der Angelobung, Sie haben jetzt, sage ich mal, alles, was Sie brauchen, Fahrkarten, Visa, blablabladam, ja. Was ist, wenn jetzt jemand doch keine Einreise bekommt vom Bruckner Orchester? Kann ja passieren. Also ich meine, schlägt ja um sich, der Herr Trump.
Ja, also erstens, der Fall ist relativ unwahrscheinlich. Zum Zweiten haben wir eine Ersatzliste. Ja, also wir haben Leute, die ein Arbeitsvisum haben, aber jetzt nicht mitfahren.
Die nachfliegen können.
Sozusagen. Die nachfliegen könnten, aber in aller Regel, ich habe das bei einigen Tourneen erlebt, nominiert man jemanden nach aus dem Land, in das man fährt. Also wenn jetzt ein Schlagzeuger von uns nicht mit kann, einer von den sieben, weil er an der Grenze hängen bleibt, dann wird ein Schlagzeuger in New York engagiert und ich schwöre Ihnen, er wird das so gut spielen, es wird niemand merken, dass er nicht Mitglied des Bruckner Orchesters ist.
Darf ich fragen, bedauert das Orchester den Abgang von Russell Davies?
Das ist
vielleicht eine indiskrete Frage.
Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, das war für das Bruckner Orchester eine besondere Zeit. Es war zum ersten Mal, es war ein Dirigent von Weltruf, der hier den Job gemacht hat und der das Orchester ziemlich nach vorne gebracht hat. Aber ich bin, glaube er auch, er glaubt, dass einfach nach 15 Jahren ist die Zeit gekommen, dass es jemand anders macht. Und wir haben jetzt mit Markus Poschner ist 45, Dennis Russell Davies, wenn er geht, 73. Das sind nur wirklich fast zwei Generationen dazwischen. Und das tut dem Orchester auch gut. Ja. Und weil nach 15 Jahren hat man ziemlich viel miteinander erlebt und dann, warum soll es nicht auch gut sein? Also Herr Davies hat nicht das Gefühl, dass er noch 10 Jahre bleiben muss. Ja. Dankeschön, das werde ich gerne ausrichten.
Weil Dennis Russell Davies angesprochen wurde, ich habe mich gestern wieder erinnert, eines meiner Lieblingsinterview-Antworten stammt von ihm. Er wurde damals, wie er das Radiosinfonieorchester in Wien war er Chefdirigent, von einem Journalisten gefragt, wie lange es dauern wird, dass das Radiosinfonieorchester besser als die Wiener Philharmoniker sind. Und er sagt, na, 2-3 Wochen wird schon dauern. Ich fand das einfach genial, weil man kann nichts Besseres
darauf antworten. Wie soll man da die Luft rausnehmen aus so einer Frage? Ja.
2-3 Wochen wird schon dauern.
Ich habe natürlich in den 30 Jahren ohnehin auch seinen Humor schätzen gelernt. Ich hätte es nicht 30 Jahre ausgehalten mit Dennis Russell Davies, wenn das nicht menschlich so eine Granate wäre. Der ist einfach extrem nett, zugänglich, freundlich. Ich kann nicht mehr sagen. Ich hatte andere Angebote zwischendurch. Ja. Er ist anders als die anderen. Ja.
Aber das ist ja irgendwie doch eine Art von Ehe. Weil du bist ja auch erreichbar für ihn, sozusagen auch nächtlich, weil man einfach für vieles zuständig ist. Nicht?
Das ist kein Zuckerschlecken, wenn man persönlich Referent ist von so jemandem, der auch noch so extrem aktiv ist wie er. Ja. Also wenn ich mit 73 noch so bin, dann gebe ich einen aus an euch alle hier. unglaublich. Also wir haben ein Arbeitsabkommen, das sagt, dass er mich jeden Tag 7 Tage die Woche von 8 bis 23 Uhr anrufen kann. Und das tut er auch. Und das ist auch okay. Wenn er aus der Vorstellung kommt vom Rosenkavalier, dann will er mit jemandem reden, dass das zweite Fagott wieder schlecht war und dass die erste Oboe einen ganz tollen Abend hatte. Und so, das muss er loswerden. Und ich bin der Mann, auch der sich das dann merken muss. Und ich mache das gerne. Bin da gerne. Ich muss nicht vorne stehen, ich bin mehr, deshalb sehen Sie mich auch alle hier zum ersten Mal, ich bin der Mann, der im Hintergrund die Strippen zieht.
Ja, meine Frage wäre jetzt, geht das weiter mit Dennis Russell Davies? Bleibst du bei ihm oder gibt's für dich?
Dieses Arbeitsverhältnis, also er hatte mir mal irgendwann versprochen, dass er mit 80 aufhört. Dann bin ich 69 und dann habe ich ihn neulich darauf angesprochen, hatte gesagt, nein, wann habe ich denn das gesagt? Natürlich höre ich mit 80 nicht auf. Und also das wird noch eine Zeit lang dauern.
Okay, also ja. Es geht weiter
mit. Das werde ich so schnell nicht mehr los in okay. meinem Leben.
Ja. Und bleibst du auch wohnhaft im Mühlviertel?
Denke schon, ja.
Ja, okay.
Ja, ist schon sehr schön da. Ich wohne in St. Martin im Mühlkreis und das ist schon oben auf dem Berg. Ich wohne in Schloss Neuhaus. Da wohne ich seit 15 Jahren jetzt und das ist einfach ein...
Das vielleicht auch klarzustellen, dass du jetzt nicht mit Dennis Russell Davies in Pension gehst.
Nein, ich muss jetzt
dass noch... Sondern, dass du dem Orchester
erhalten bleibst. Dafür bin ich zu jung, also ich werde jetzt noch 2 Jahre versuchen, aha. Markus Poschner, mit dem ich mich auch ganz ausgezeichnet verstehe, der auch mein Favorit war für diese Position, ist ein ausgezeichneter Dirigent, es wird ihm gefallen, es wird ganz anders werden. Er hat einen ganz anderen Zugang zur Musik als Dennis Russell Davies. Es ist die Generation, ich will jetzt nicht dem Markus Posch noch vorgreifen, das soll er in seiner Pressekonferenz alles selbst machen, aber diese Generation hat den Zugang über den Originalklang, über zeitgemäßes Musizieren ganz anders als die Generation Davies. Sprechen Sie mal mit einem Dirigenten, der das Alter hat von Davies, über Harnoncourt oder über die Errungenschaften, die diese Leute ja Harnoncourt zweifelsfrei erwirtschaftet haben für die Musik. Ein Zubin Mehta, ein Daniel Barenboim, der Jansons, die wollen, dass es schön klingt. Ja. Aber ob die Trompete alt ist oder die Posaune alt ist, das ist kein Thema für die. Und das wird sich jetzt gründlich ändern. Es wird einen anderen Bruckner geben und ich freue mich auf diese Herausforderung, auch für das Orchester sehr. Ja? Noch Fragen?
Kannst du dich in den letzten 15 Jahren, sozusagen in deiner Linzer Zeit, und dann, wie gesagt, Musik ist so flüchtig wie nichts, an ein Lieblingskonzert erinnern, das du auch preisgeben möchtest, ein Lieblingsprogramm?
Ja, ich nenne das für mich persönlich immer meine musikalischen Pfingsterlebnisse. Davon hatte ich so 5, 6 in meinem Leben. Ich werde die auch irgendwann mal aufschreiben. Aber eines, ich weiß gar nicht mehr, wie das Stück hieß. Da waren leider ganz, ganz wenig Menschen im Bruckner Haus und es war ein südafrikanisches Oratorium. Erinnerst du dich? Ich weiß nicht, wie das hieß. Und da war gar nicht das Oratorium, ich sage ein schwarzer Chor aus Südafrika. Und es war gar nicht dieses Oratorium, das, was mich so bewegt hat. Aber die haben danach Zugaben gesungen, wer das nicht erlebt hat, der hat was verpasst im Leben. Ich habe so eine Begeisterung an Musik, habe ich in meinem Leben nicht gehört. Das war vielleicht das. Und dann, wenn Herr Davies Maler 3 macht und Maler 2, dann läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Das war sein erstes Stück hier vor 16 Jahren, Maler 3. Und damit wird er jetzt auch im Juni aufhören. Da schließt sich ein Kreis auch für mich. Aber wo du sagtest, eben mit die Klänge, die einem ins Ohr kommen. Es gab ein amerikanisches Orchester, das ich erlebt habe. Da kriegte man, wenn man rausging, Ohrstöpsel geschenkt. Jeder, der rausging. Und die hießen Music Airplugs. Und die sollte man ins Ohr stecken, damit die Klänge möglichst lange da drin bleiben.
Das ist schön.
Ja. Fand ich eine feine Idee.
Reputation, auf Tour sein, erhöht die Reputation, erhöht die Qualität. Kommen wir vielleicht auch auf die Edition zu sprechen, die dieser Tage aufgelegt worden ist. Also die Edition des Bruckner heißt das. Vielleicht kannst du da noch dazu erzählen. Ich meine, ihr habt überhaupt viel aufgenommen in den letzten 15 Jahren.
Ja.
Das ist ja auch wichtig, sozusagen zu dokumentieren.
Ja. Ja, also wir haben mit Herrn Davies in den letzten 15 Jahren, 15 Jahren, 50 Gott, in den letzten 15 Jahren also nicht nur alle Bruckner-Symphonien aufgenommen und bei Sony rausgebracht, sondern wir haben inzwischen in den Jahren danach haben wir auch sämtliche Fassungen dieser Symphonien aufgenommen. Das heißt, es gibt ja die, von der ersten gibt es 3 Fassungen, von der zweiten gibt es 2, von der dritten gibt es 3, die vierte hat 2 bis 3, kann man sagen. Die fünfte ist alleine, die sechste ist alleine, die siebte ist alleine, die achte hat 2 und die neunte, da ist er drüber gestorben. Aber es sind nochmal, es ist nochmal ein Fundus von 7, 8 Fassungen, die wir jetzt auch aufgenommen haben und die wir jetzt in unserer eigenen Edition Bruckner Orchester herausbringen werden, das wir jetzt gegründet haben, eigentlich nach dem Vorbild ganz vieler anderer Orchester, die ihre CDs jetzt selbst vermarkten. Das machen wir jetzt auch. Und mit diesem Bruckner-Projekt, dass wir alle Symphonien in allen Fassungen haben, sind wir auf der Welt einzigartig. Kein Orchester auf der Welt hat sich dieser Aufgabe je gestellt. Ja. Und wir haben dazu noch alle Beethovens aufgenommen. Wir haben einige Philipp Glass-Symphonien eingespielt. Wir haben 2 Glass-Opern auf DVD und auf CD vorgelegt. Schon ziemlich viel passiert hier. Jetzt kommt zum Geburtstag von Philipp Glass am 31.01. erscheint in New York. Das werden die Leute dann da zum ersten Mal erwerben können. Eine CD, die haben wir aufgenommen im Laufe der letzten Jahre mit Renaud Capuçon, mit dem berühmten Geiger. Und das ist die Serenade von Leonard Bernstein für Violine und Orchester nach Platos Symposion. Und das Violinkonzert, das erste Violinkonzert von Philipp Glass. Und da freuen wir uns sehr drauf. Das ist auch ein Künstler, mit dem nicht jeder. Die letzte CD, die er in Österreich gemacht hat, war mit den Wiener Philharmonikern. Es ist einfach für uns ein gutes Gefühl, in einer gewissen Liga mitzuschwimmen. Ja, das hatten wir vor 15 Jahren nicht.
Und auch sozusagen dem Namenspatron gerecht zu werden und sozusagen zu Recht, ja. Soll das Bruckner-Orchester ja sozusagen alle
ja. aufgenommen haben. Das kann ich zum Beispiel gar nicht verstehen bei der Diskussion um das Bruckner-Fest, ist, dass irgendjemand sagt, wir müssen den Bruckner wieder zurückschrauben. Die Städte, die das Glück haben, dass ein Komponistenname mit ihnen verbunden ist, ja, die machen doch 3 Kreuzzeichen, die danken doch dem lieben Gott jeden Tag auf Knien, dass es so ist, wie es ist. Ich war früher in Bonn, ich habe 20 Jahre in Bonn gelebt, natürlich, dieser Beethoven ist ein Geschenk für die Stadt. Und wenn Sie sehen, wie andere Städte, wie zum Beispiel das kleine Kassel, sich windet, um auch irgend sowas zu bekommen, die haben aber nur den Louis Spohr. Nichts gegen Louis Spohr. Aber dann machen sie Louis Spohr fest, viele. Die wären ja froh, die hätten einen Bruckner. Ja? Mhm. Und also das wäre ja ein Wahnsinn. Da wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man sich das wegnehmen ließe. Ja? Also das muss man drücken, das muss man unterstützen, wo man nur kann. Dass das Brucknerfest einer Renovierung bedarf, das ist, glaube ich, allen klar. Aber da gibt es verschiedene Rezepte, da habe ich auch meine Ideen zu. Aber wenn dann immer kommt der Mai, Festivals gibt es in Österreich alle Nase lang, auch im Mai. Und der Mai hat einen ganz entscheidenden Nachteil. Einer der wichtigen Punkte in diesem Brucknerfest ist St. Florian. Und St. Florian funktioniert nicht im Mai. Ich habe dieses Thema vor Jahren mit dem Herrn Kuba, der leider viel zu früh verstorbene Chef der Oberösterreichischen Stiftskonzerte, lange diskutiert. Und er hat immer gesagt, Herr Schröder, eher im Oktober als im Mai. Im Mai ist die Kirche noch eiskalt und es trifft gar nicht das Publikum. Das ist ja da beheizt, wo das Publikum sitzt. Aber die Musiker frieren sich den Hintern ab und die spielen dann nicht im Mai. Das hat keinen Sinn. Der Altarraum ist eiskalt. Ja? Und ohne St. Florian, finde ich, macht dein Brucknerfest keinen Sinn. Da wären wir auch verrückt. Wir haben dieses Einmalige, dass der, es gibt Musiker, bei Welser Mössel lebt das immer wieder, wenn er mit seinen Leuten aus Cleveland kommt und das spielt. Da gibt es Musiker, die hinterher weinen und sagen, dass ich die Chance gehabt habe, hier mal zu spielen. Ich weiß, dass vor 20 Jahren Orchester kamen, wie Masur mit dem Gewandhausorchester. Die kamen nur nach Linz zum Bruckner Fest, weil sie in St. Florian spielen konnten. Die wären ins Brucknerhaus gar nicht gekommen. Ja? Weil das ist ein heiliger, ein geweihter Ort für einen Musiker und das ist was Besonderes. Wir hatten diesen uralten Stanislaw Skrobaczewski da. Es war sein Lebenstraum, da zu dirigieren. Und mit 90 hat er das dann gemacht. Okay, der Mann ist ein Phänomen und er hat dann ja noch 2 Jahre später hat er die Achte auswendig. Auswendig. Ich kann Ihnen nur sagen, wie er so geworden ist, wie er geworden ist. Er ist jeden Morgen seit Jahrzehnten 2 ganze Walnüsse und danach nimmt er einen Löffel Honig, einen großen Löffel Honig, und danach sagt er immer, also machen Sie das, dann sind Sie mit 93 auch noch topfit. Ja?
Tom, was sagst du das als Arzt dazu?
Na, da ist was mit dem Walnüssen, mit den guten Ölen, ne? Ich sag mal, es hilft viel, wenn man dran glaubt. Also witzig, das macht er wirklich seit Jahrzehnten. Jeden Tag.
Hat sich persönlich dein Verhältnis, wie war das, hat Bruckner vor deiner linken Zeit in deinem musikalischen Leben eine Rolle gespielt? Oder wie hat sich das entwickelt? Das ist eine persönliche
Ich habe dir das aufgeschrieben. Das war auch eines meiner Pfingsterlebnisse. Als Schüler, ich bin zwar von Haus aus Geiger und Pianist und ich habe mich natürlich für Klassik interessiert, aber so richtig meine Musik war das nicht, als ich 16 war. Ich habe mich interessiert für Rockmusik und für Jazzrock vor allem. Und meine Favoriten waren andere. Und ich hatte das große Glück, ich bin in Düsseldorf geboren, in Düsseldorf gab es eine Musikbücherei. Das gab es sonst nirgendwo in der Bundesrepublik. Und das war toll. Da bin ich immer hingefahren und da konnte man Schallplatten ausleihen. Mein Gott, wo konnte man das? Ja, weil Schallplatten waren teuer für einen 16-Jährigen, also habe ich da alles geliehen. Und ich habe vornehmlich neue Musik gehört. Und ich habe einfach alles ausgeliehen, was die hatten. Aber irgendwann kam der Tag, da hatte diese Musikbibliothek mir keine Langspielplatte mehr zu bieten, die ich nicht schon gehört hatte. Und da habe ich Bruckner 8 mitgenommen. Und das war so ein Pfingsterlebnis. Dieser letzte Satz, es hat mich vom Hocker gehauen. Es war die zweite Fassung. Ich glaube, es war, ich weiß die Aufnahme gar nicht mehr so genau. Keines Titelbild sehe ich noch vor mir. Aber es war einfach, es erschloss sich mir eine neue Welt. Und ich wusste relativ früh, dass ich Musikwissenschaftler werden wollte, so mit 15. Und das war ein weiterer Baustein, das zu machen. Also mein Elternhaus war nicht so gestrickt. Ja.
Gibt's noch?
Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also Vater mochte Musik, Vater ging auch in die Oper, aber Mutter war einmal in Carmen mit und fand diese Person, diese Carmen fand sie unmoralisch. Und damit hatte sie das Thema Oper für ihr Leben abgehakt. Ich glaube, sie hatte eigentlich keine Lust, dahin zu gehen. Es kam ihr ganz recht, dass es so eine Person war. Ja. Nee, es war kein musikalisches Haus. Aber meine Eltern, ich bin Arbeiterkind, meine Eltern haben das toll gemacht. Die haben mich erstens sehr früh Geige lernen lassen, haben mir quasi den Weg geebnet und hatten ein Grundvertrauen in mich. Und ohne das wäre ich das jetzt nicht, was ich bin. Sie wussten nicht, was ein Musikwissenschaftler ist. Und die haben gesagt, was machst du dann? Stimmst du dann Klaviere? Oder ja. Und dann haben gesagt, nee, das ist was anderes. Und die haben das einfach mich machen lassen. Und dieses Machen lassen, das hat mein Leben gemacht. Sonst säße ich jetzt nicht hier.
Vielen Dank, Herbert Schröder. Vielen Dank für die Einblicke sozusagen in ein Orchesterleben, in dein persönliches, klingendes, musikalisches Leben, auch die Hintergründe jetzt sozusagen die Tournee betreffend. Möchtest schon nochmal sozusagen auch zum Schluss aufgreifen, ganz Wichtiges, dass wir uns das wirklich bewusst halten. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Du hast das auch gesagt, sozusagen eine Stunde. Früher war es so, innerhalb von einer Stunde konntest du in 11 Opernhäusern. Es geht ja nicht per se um auch die Auswahl, die man hat, sondern das ist ja auch ein Wert und eine Vergangenheit, die uns ausmacht in der Identität, die sehr wichtig sind. Auch was du zu Bruckner und Brucknerfest gesagt hast, finde ich persönlich auch sehr wichtig. Woanders kniet man sich nieder, dass wir uns das wieder bewusster halten oder wenn Menschen in Tränen ausbrechen, wenn sie in St. Florian spielen. Für uns ist das oft natürlich sehr selbstverständlich. Ich denke mir das auch oft und mache das wirklich oft, dass sozusagen im Selbstversuch in den alten Dom zu gehen und in der Stille zu versuchen, den Bruckner improvisieren zu hören, das wäre ja sehr spannend. Ja. Ja. Aber auch um bewusst zu halten, von wo wir kommen und wo wir gehen und dass es einfach auch wichtig ist, das lebendig zu halten und damit wir uns für die Gegenwart lebendig halten. Und dafür danke ich dir auch sehr. Vielen Dank, dass du da warst heute. Danke. Ein ganz kurzer Ausblick. Wir haben auch nächste Woche Programm und da geht es sozusagen um Grundzüge der chinesischen Medizin. Ganz was anderes. Ihr seid da schon in Amerika.
Du darfst nicht mitkommen. Ja. Du darfst es nicht hören.
Ja. Genau. Das wird nächste Woche hier in Kepler-Solon sein. Für heute guten Abend. Und wenn Sie noch was zu trinken wollen oder informell noch im Gespräch sein wollen, bleiben Sie noch ein bisschen.
Darf ich das jetzt ausziehen?